ich glaube, dieses trotzdem sich umeinander kümmern und bemühen und jeder möchte was beitragen und möchte, dass der andere sich gut fühlt und auch unterstützt fühlt. Ich glaube, das macht die Mannschaft am meisten aus. Ich bin sehr ehrgeizig und habe dadurch so ein bisschen so fürs Tor und Perfektionismus entwickelt und schmeiß mich halt dadurch auch gerne hin, weil ich jeden Ball haben möchte, auch die oben im Angriff, weil ich dafür eigentlich viel zu klein bin. Man ist wieder nervös vor den Spielen. Man hat wieder dieses Kribbeln. Man will jetzt, man muss performen. Man hat den Willen, sich da auch wieder durchzusetzen. Weil wir ja gesagt haben, okay, wir wollen jetzt nicht Meister werden in der Landesliga. Wir wollen erstmal ankommen. Ich würde gerne für mich leistungsmäßig wieder in die Richtung kommen, dass ich sage, ich bin ein solider Torhüter. Und wenn ich jetzt wieder jünger wäre, könnte ich wieder Richtung höherklassig gehen. So möchte ich mich wieder fühlen. Die Pflege ist sehr straff für Körper und Geist. Es ist sehr, sehr anstrengend, obwohl es ein wundervoller Beruf ist. Er gibt sehr viel, er zieht aber auch sehr, sehr viel Kraft. Und Corona war so ein bisschen der Endgegner. Ja, wir sind Eintracht,
und damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Millersdorf-Zeuthen. Céline Schwarz hat einen großen Anteil daran, dass die Frauen der Eintracht in der Saison 2022-23 nicht Kreisligameister wurden. Damals stand sie noch für Phoenix Wildau zwischen den Pfosten, machte ausgerechnet in Zeuthen eines der besten Spiele ihrer Karriere. Dann wechselte sie, Gott sei Dank, an den Wüstemarker Weg und wurde gleich in ihrem ersten Jahr Doublesiegerin. In der 117. Episode dieses Podcasts erzählt sie von ihren fußballerischen Anfängen in Leipzig, von der sächsischen Auswahl, in der sie spielte, und warum sie in so vielen Vereinen aktiv war, Rasenballsport Leipzig aber absagen musste. Sie verrät, dass sie auf Kleinfeld schon manchmal ohne Not die ein oder andere Flugeinlage geliefert hat, warum sie gerne auf dem Großfeld spielt und mit welchem Sichtproblem sie sich manchmal herumschlagen muss. Ach ja, um lange Wanderungen, brave Farmtiere und, Achtung, böse Werwölfe geht es auch. Mein Name ist Gregor Rumelau und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Wir siegen und dich immer lieben, denn in Rot-Weiß-Schwarz sind wir eine Macht, wir haben hier ein Feuer. Die besten Fans, die haben wir. Herzlich willkommen, Céline Schwarz.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich auch, Céline. Céline, wir müssen vorab was klären. Erinnerst du dich an den 21. Oktober 2022? Damals hast du hier in Zeuthen Fußball gespielt, allerdings nicht bei der Eintracht, sondern gegen die Eintracht.
Klar, das war mein Lieblingsspiel. An das kann ich mich auf jeden Fall erinnern.
Das war dann sicherlich nicht das Lieblingsspiel einiger deiner jetzigen Mitspielerinnen. Man muss das vielleicht mal eben sagen, du warst damals auch bei Phoenix Wildau und ihr habt in der Kreisliga gespielt. Die Eintracht-Frauen haben damals oben mitgespielt, ihr nicht ganz so weit oben. Und das kam an einem sehr trüben Oktoberabend in Zeuthen auf Kunstrasen zu einem Spiel gegen Wildau. Das endete
1-1.
Und ich habe hinterm Tor gesessen und habe gedacht, diese Wildauer Torhüterin, wenn die nicht bald mal einen durchlässt, du hast gefühlt, glaube ich, 30, 40 Schüsse auf dein Tor gehalten.
Das kann durchaus sein, ja.
Was war da los mit dir?
Ich hatte einen sehr, sehr guten Tag, obwohl ich dachte, dass ich den nicht habe. Und habe mir gedacht, heute halte ich alles, was geht. Und wurde auch sehr, sehr motiviert von meinen Mitspielerinnen. Und hatte sehr, sehr viel Lust auf dieses Spiel, weil man wusste, gegen die Eintracht wird es immer schwer. Und da kann man immer viel machen und viel halten. Und das motiviert mich immer.
Warum hattest du erst keine Lust an auf das Spiel? Wegen des Wetters, war so ein trüber Herbsttag.
Das Wetter ist immer okay, wenn es so ein bisschen nieselt und so. Das macht als Torhüter viel Spaß. Gerade auf dem Kunstrasen, da rutscht man immer ein bisschen. Das ist dann nicht so schlimm. Aber ich bin nicht so der Unter-der-Woche-Spieler. Das schlaucht mich immer dann auf Arbeit und danach fühle ich mich nicht ganz so konzentriert wie am Wochenende, nicht so frisch. Und deswegen ist das für mich immer ein bisschen schwerer. An dem Tag hat es gut funktioniert.
Man kann sagen, du wurdest so richtig warm geschossen von den Eintracht-Frauen. Die haben
alles versucht. Einmal haben sie es geschafft, dich zu überwinden. War es, glaube ich, sogar 9 Meter, kann das sein? Weiß ich nicht mehr genau.
Daran kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich eigentlich die ganze Zeit nur hin und her geflogen bin oder auf dem Boden lag und eigentlich gar nicht durchatmen konnte.
War es eins deiner besten Spiele als Torhüterin?
Hier in Brandenburg, würde ich sagen, war es das beste Spiel, was ich hatte.
Es hatte ja auch weitreichende Folgen, denn die 2 Punkte, die unsere Frauen damals nicht geholt haben, die fehlten am Ende in der Tabelle, um Kreisligameister zu werden.
Umso motivierter waren sie dann die Saison danach.
Danach bist du denn zur Eintracht gekommen, ne?
Richtig.
Hat es Eintracht so gemacht wie der FC Bayern, hat gesagt, eine gute Spielerin, die hat uns richtig Sorgen bereitet und Kopfschmerzen, die holen wir zu uns? Oder wie ist es gekommen, dass du zur Eintracht gewechselt bist?
Wilder hat sich aufgelöst, also die Frauenmannschaft. Und dann habe ich nach einem neuen Verein suchen müssen und habe mich dann so ein bisschen informiert und hatte auch von Zernsdorf zum Beispiel Anfragen. Und dann kam, glaube ich, Eileen Förster auf mich zu und hat mir geschrieben und hat gefragt, ob ich zum Probetraining kommen möchte. Und ich hatte ja einen neuen Verein gesucht und war bei Deutsch Wusterhausen schon zum Probetraining. Das war nicht ganz so meins dahin in der Ecke. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte gerne was Ernsthafteres mit Perspektive aufs Großfeld. Da habe ich natürlich bei Aline dann gleich nachgehakt und habe dann gesagt, okay, ich komme zum Probetraining. Habe das dann auch mitgemacht und danach habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie in Leipzig damals, als es noch so ein bisschen leistungsmäßig unterwegs war. So ein bisschen fertig nach dem Training, richtig ausgepowert. Man hat das Gefühl, man hat was gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht. Alle waren sehr, sehr offen und haben mich gleich aufgenommen, als wäre ich schon gefühlt 3 Saisons dabei gewesen. Das war richtig toll.
Du kommst aus Leipzig, da reden wir gleich noch drüber. Darum hast du jetzt Leipzig erwähnt. War dann auch für dich dann gleich klar, ich wechsle zur Eintracht und nicht irgendwo anders hin?
Ich habe noch eine Trainingseinheit bei Deutsch Wusterhausen gemacht, einfach weil man ja die Mannschaft kannte. Die haben mich hier in Brandenburg aufgenommen und da habe ich mir gesagt, okay, den geben wir eine Chance, den Mädels, weil man halt eine Bindung zueinander hatte. Und aber eigentlich war für mich schon klar, dass es zweifeln wird.
Wurden deine Erwartungen, die dann so durch das Probetraining hier geweckt wurden, wurden die auch erfüllt dann in den Wochen und Monaten danach?
Wurden erfüllt und übertroffen, würde ich sogar sagen.
Okay.
Ja, man lernt die Mädels ja dann kennen, alle miteinander. Und man muss ja auch das vom ersten Eindruck bestätigen. Und das, finde ich, ist dann immer der Moment, wo so die Erwartung übertroffen wird. Man will ja nicht zu viel erwarten, aber auch nicht zu wenig Anspruch haben. Und da war das quasi der Tropfen, der dann noch dazu geführt hat, dass ich wirklich mit einem guten Gefühl hergekommen bin.
Was macht so diese Mannschaft aus, in der du jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr spielst? Kannst du das mal so beschreiben?
Es wirkt sehr familiär, obwohl man ja eigentlich gar nicht so viel Zeit miteinander verbringt. Das sind 2 Einheiten unter der Woche, ein Spiel am Wochenende und vielleicht sieht man sich irgendwann mal zu einem Anlass privat. Aber ich glaube, dieses trotzdem sich umeinander kümmern und bemühen und jeder möchte was beitragen und möchte, dass der andere sich gut fühlt und auch unterstützt fühlt. Ich glaube, das macht die Mannschaft am meisten aus.
Ist das auch ein Grund für die sportlichen Erfolge, die ihr dann in deinem ersten Jahr habt feiern können? Dann wurden die Frauen Meister, unsere Frauen, und gleich Pokalsieger. Also ihr habt dann gleich das Double gewonnen.
Genau, und ich glaube, das war so insgesamt diese ganze Kombination aus diesem, man hilft sich gegenseitig, dadurch wird man auf dem Feld mutiger, man versucht Dinge, man traut sich mal aufs Tor zu schießen, man weiß hintenrum, kann man sich auf die Leute verlassen. Das heißt, man kann den Weg auch mal gehen. Und ich glaube, diese ganze Mischung hat dann dazu geführt, dass wir uns beide Titel angeholt haben.
In einer Saison, in der ihr vor allen Dingen in der Kreisliga sehr überlegen wart. Ich glaube, das darf man sagen, ohne den anderen Mannschaften weh zu tun. Ihr habt sehr oft zweistellig gewonnen. Das ist für dich als Torhüterin eher langweilig oder interessant zu gucken, wie vorne die Tore fallen?
Mal so, mal so. Also wenn man immer zugucken darf, während die anderen viel spielen, wird es auch irgendwann mal ein bisschen langweilig, das gebe ich zu. Aber ich freue mich natürlich trotzdem über jeden Erfolg. Ich habe mich auch über jedes Tor immer wieder gefreut, was die Mädels dann geschossen haben. Aber der Anspruch an einen selber ist natürlich, ein bisschen mehr zu tun zu haben und auch mehr beitragen zu können, als nur der Zuschauer von hinten zu sein und vielleicht auch mal hintenrum eine Anspielstation irgendwo anzubieten.
Also ein paar mehr solcher Spiele wie damals, als du in Wildau warst und hier bei der Eintracht gespielt hast.
Genau, 2 mehr, vielleicht auch 3, wären schon nett gewesen zu der Zeit.
Double Gold, waren das so eigentlich deine ersten Titel in deiner Fußballkarriere oder hast du schon ein paar gesammelt?
Ich hatte schon einige Titel in der Jugend geholt. Das waren so Ligameister, Hallenlandesmeister, sowas haben wir oft gespielt und dann auch viele Hallenturniere gewonnen. Sowas war so unser Ding in der Jugend und ansonsten sind wir bei den Jungs dann in die B-Jugend-Bundesliga damals aufgestiegen. Dann mussten wir aber zu den Mädels, weil ab der B-Jugend darfst du mit den Jungs nicht mehr zusammenspielen. Das heißt, es wurde dann eine B-Jugend-Bundesliga-Mannschaft gesucht, die dann quasi immer noch dazukommt und irgendwann haben sie dann eine Liga vollgekriegt und dafür hatten wir uns qualifiziert. Dazu mussten wir aber bei den Jungs Erster werden und das haben wir dann auch gemacht. Jugend trainiert für Olympia haben wir damals gewonnen. Im Finale gegen Potsdam. Das war auch ein sehr tolles Turnier und hat sehr viel Spaß gemacht. Und da war fast meine ganze Mannschaft dabei. Jugend trainiert für Olympia ist ja eigentlich von Schulen. Und dadurch, dass ich auf der Sportschule war und meine Leute eigentlich auch auf der Sportschule waren, sind wir alle zusammen dahin gefahren. Mhm. Da gab es eigentlich nicht so viel Auswahlmöglichkeit. Das war ziemlich cool, ja.
Jetzt sind wir schon in Leipzig, da wo du herkommst.
Ja.
Bist du Leipzigerin, richtig? Gebürtige?
Bin gebürtige Leipzigerin.
Also Sächsin. Kannst du Sächsisch sprechen?
Ein bisschen. Ich bin nicht besonders gut daran. Mein Vati ist gebürtiger Berliner.
Okay.
Und da war das nicht ganz so gern gesehen zu Hause, wenn man nur sächselt. Das heißt, ich habe mir das dann, was heißt nicht erst angewöhnt, später in der Pflege habe ich mir das dann angewöhnt durch die älteren Menschen. Und hier habe ich es mir wieder abgewöhnt.
Wie bist du zum Fußball gekommen?
Ich bin zu meinem Vati gezogen und da waren 5 Jungs auf dem Hof. Und da ich noch keine Leute kannte, habe ich mich mit denen angefreundet und die wollten immer Fußball spielen. Und ich wollte gar keinen Fußball spielen. Ich hatte da gar keine Lust drauf. Ich dachte, man tut sich immer weh und ständig fliegt irgendwo ein Fenster ein. Und habe dann auch gesagt, ich will nicht mitspielen. Irgendwann wurde ich genötigt mitzuspielen und das hat mir dann auch Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwann mich in einem Jungsverein angemeldet und dann ging das so los.
Und von Anfang an im Tor gewesen?
Nee, bei den Jungs durfte ich nicht ins Tor. Die haben mich nicht ins Tor gelassen, da war ich Innenverteidiger und Kapitän dann sogar irgendwann nach einem Jahr. Also das war sehr, sehr verwirrend für mich, aber die haben mich dann als Kapitän gewählt und nach 1,5 Jahren bin ich dann zu den Mädels gewechselt. Aufgrund des Weges einfach, war kurz.
Wir reden jetzt von welchem Verein? Es gibt ja in Leipzig einige berühmte und weniger berühmte.
Ich glaube, der ganz erste Jungsverein war der SV Lindenau. Das ist so ein ganz kleiner. Den vergesse ich sogar immer mal wieder, weil ich da echt nicht lange war. Und dann habe ich angefangen bei den Mädels bei Sachsen-Leipzig tatsächlich.
Sachsen-Leipzig ist durchaus bekannt. Dann irgendwann der Wechsel ins Tor.
Genau. Bei den Mädels hatten wir ein Testspiel. Und um da mitzuspielen, musste man erstmal ein Testspiel mitmachen. Vorher durfte man noch keinen Spielerpass beantragen, weil da so viele Mädels sich beworben hatten, weil der Verein damit so bekannt war. Und da habe ich dann dieses Testspiel gespielt und habe dann, glaube ich, in der Halbzeit gefragt, ob ich auch mal ins Tor darf. Das war auch Kleinfeld, wir waren dann noch Jungs, war E-Jugend, glaube ich. Und dann haben wir gesagt, okay, dann wechseln wir jetzt ins Tor. Und dann durfte ich dann von meiner Teamkameradin die Handschuhe haben, weil ich hatte ja keine. Und so. Dann kam es sogar zum 9-Meter-Schießen. Und ich habe gegen meine Teamkollegin quasi gehalten. Und sie hatte 9 Meter gehalten und ich hatte 11 gehalten. Dadurch haben sie dann entschieden, da bleibe ich dann doch im Tor.
Und für dich war das in Ordnung?
Für mich war das in Ordnung, ja, das total Spaß gemacht, mich in den Matsch zu schmeißen. Es war auch so ein regnerischer Tag. Ich fand das total lustig. Mir hat das richtig Spaß gemacht als kleines Kind. Ich war so ein Bäumekletterer und im Sandspieler und so. Das war genau mein Ding.
Torhüter sagt man ja nach, wie links außen auch, die haben eine Macke. Hast du eine?
Ich bin sehr ehrgeizig und habe dadurch so ein bisschen so fürs Tor und Perfektionismus entwickelt. Und schmeiß mich halt dadurch auch gerne hin, weil ich jeden Ball haben möchte, auch die oben im Angel, obwohl ich dafür eigentlich viel zu klein bin. Und ich glaube, diese Macke, alles haben zu wollen und fangen zu wollen, ist bei Torhütern, muss man haben, sonst kann man das nicht machen.
Ist eine gute Macke für Torhüter, muss man sagen. Ja, passend. Dann hast du auch relativ schnell, ich sag mal, Karriere gemacht. Du hast Landesauswahl gespielt. Also du bist sehr schnell in die Rolle der Torhüterin auch reingewachsen. Das scheint dann wirklich der Posten gewesen zu sein, der so ein bisschen auf dich zugeschnitten war.
Genau. Meine Torwarttrainer, das hat man ja in der Jugend dann auch, meine Co-Trainerin war selber Torhüterin und dadurch hatten wir Torwarttraining schon in jungen Jahren. Und die musste mit mir keine Basics wirklich machen, weil ich die intuitiv drin hatte. Also ich habe das nie gelernt, aber es hat immer so funktioniert und auch so ausgesehen, wie es beim Torhüter aussehen soll. Und da muss irgendwo eine Veranlagung gewesen sein, die ich dann einfach nutzen konnte.
Wenn man wie du dann Landesauswahl spielt, in welchem Alter war das?
Das war so 12, glaube ich, bis 17. ich glaube, mit 17 kann man dann nicht mehr Landesauswahl spielen, weil man dann zu alt ist.
Hat man da auch manchmal so Träume, zweite Liga, die es, glaube ich, damals noch nicht gab, aber Bundesliga mal so ein bisschen höher zu spielen, so in diesem professionellen oder halbprofessionellen Bereich mal einzusteigen?
Ich glaube, wir hatten alle mal den Traum, das Nationaltrikot anzuziehen.
Das stimmt.
Den hatte ich auch eine Zeit lang. Mit der Landesauswahl ist es ja so, dass man einmal im Jahr nach Duisburg fährt und dann spielen alle Bundesländer und eine ab einem gewissen Alter eine DFB-Auswahl spielen alle ein Turnier. Da haben wir leider nicht immer ganz so gut abgeschnitten. Und da hat man dann auf DFB-Training, wo die so Sichtungen machen und so, da hat man so ein bisschen reingeschnuppert. Das war schon ziemlich aufregend und das hat auch Spaß gemacht. Das hat die Motivation auch hochgehalten. Und dann hat sie das Jahr wieder versucht. Jedes Jahr haben wir gesagt, einer von uns kommt rein und haben dann füreinander gekämpft und geguckt. Und tatsächlich hat es fast jedes Jahr einer geschafft. Nur leider ich nicht.
Du bist dann aber auch innerhalb von Leipzig dann ein paar Mal gewechselt. Du hast bei Lok auch gespielt, Lok Leipzig, auch ein Traditionsverein da, ein großer Traditionsverein in Leipzig. So nach RB, glaube ich, so der zweitgrößte, wenn ich das so richtig weiß, in der Stadt. Genau. Zusammen mit Chemie.
Genau, Sachsen-Leipzig wurde ja dann zu Chemie-Leipzig wieder. Die hatten ja immer mal so einen Namenswechsel drin. Lag einfach daran, dass wir das Leistungszentrum immer an andere Vereine aufgrund fehlender Sponsoren bei den Frauen weitergegeben haben. Oder der Sächsische Fußballverein. Und dadurch bin ich, durch die Sportschule musstest du in diesem Leistungszentrum spielen. Und dadurch bin ich da immer mit hin und her. Je nachdem, welcher Verein das Leistungszentrum hatte, da bin ich mit reingewechselt. Und eigentlich meine ganze Mannschaft auch. Wir sind immer geschlossen zusammengeblieben.
Wann war denn so der Moment, wo du sagtest, ach Mensch, so auf einem hohen Leistungsniveau, das wird da wohl doch nichts, ich mach's mal so bei den Amateuren?
Die Entscheidung wurde mir abgenommen, tatsächlich. Also ich musste mich ja dann irgendwann, ist man ja aus der Schule raus und ich hatte mein Abitur noch nachgeholt, dadurch hatte ich ein bisschen länger Zeit, um mich da zu entscheiden, was ich fußballerisch mache. Und dann kam die Pflegeausbildung und im Dreischichtsystem ist es schwierig, 6-mal die Woche zum Training zu gehen. Und dann noch ein Spiel zu absolvieren, was dann auch ein bisschen weiter weg ist. Wir hatten Gegner wie Neubrandenburg zum Beispiel. Da fährt man von Leipzig dann doch mal 6 Stunden hin. Das hat man einfach nicht mehr geschafft. Dann hat das Leistungszentrum RB Leipzig übernommen. Und die haben das mir angeboten, damit reinzuwechseln. Die wollten mich auch mit haben. Aber die haben dann gesagt, okay, du müsstest dann schon 4-mal mindestens beim Training die Woche sein. Besser 6-mal. Und ich dann so, naja. Ich habe manchmal 3 Wochen Spätdienst am Stück. Da kann ich gar nicht kommen. Und das tat ihm dann leid, aber dann konnte ich da nicht mit hin. Und so wurde mir die Entscheidung quasi abgenommen.
War es schwierig für dich abzuwägen zwischen dem pflegerischen Beruf, den du ja wahrscheinlich auch gerne machen wolltest und hättest du nicht ergriffen, und der Fußballkarriere?
Oh, das ist schwer. Ich glaube, mein erwachsenes Ich hat sich dann dafür entschieden, dass man ja einen Job dann macht und lernt und da hoffentlich was hat, was einem Freude bereitet. Und das, ja, ist schwer zu sagen. Aber ich glaube, ich habe die Entscheidung dann bewusst getroffen, in dem Fall erwachsen zu sein und den Traum DFB dann loszulassen.
Wie bist du denn dann nach Brandenburg gekommen?
Ich bin nach Brandenburg gekommen, weil ich meine Freundin kennengelernt habe. Und das ganze Pendeln zwischen damals noch Bestensee und Leipzig ist ganz schön anstrengend gewesen im Schichtdienst nebenbei. Und da haben wir uns dann nach langen Konversationen dafür entschieden, hierher zu ziehen, weil sie einfach mehr Familie hat. Und habe ich gesagt, okay, 2 Stunden Weg jetzt mit dem Zug, das ist kein Problem, ist okay. Und dann habe ich wieder Maps aufgemacht und habe geguckt, welcher Fußballverein ist da. Und dann habe ich mir damals Wedau ausgesucht, weil das gleich neben unserer Wohnung war. Und so ist dann eins zum anderen gekommen.
Gefällt dir Brandenburg?
Brandenburg ist sehr schön.
Finde ich auch, ja.
Ich habe auch gesagt, wir können nicht nach Berlin ziehen. Das schaffe ich nicht. Berlin ist nicht meine Stadt.
Zu groß, zu laut.
Zu groß, zu laut, zu dreckig, zu... Ah, ich kann es gar nicht. Ich weiß nicht, ich fühle das nicht. Weil Leipzig ist eine sehr, sehr schöne Stadt.
Ja, absolut.
Die ist nicht zu groß, nicht zu klein, sehr grün, aber trotzdem alles sehr gut erreichbar. Ich konnte von meiner Wohnung eine 3/4 Stunde zu Fuß in die Stadt laufen oder 15 Minuten mit der Bahn fahren. Es war alles sehr schön, sehr kompakt. Das hat man in Berlin nicht. Ich brauche dieses Kompakte. Nun lebe ich draußen auf dem Dorf. Also für mich ist es Dorf, aber dafür ist die Natur sehr schön. Und das gibt mir sehr viel.
Wir sind jetzt wieder zurück in Brandenburg, Wildau, und jetzt sind wir bei der Eintracht. Du hattest es eben schon mal in so einem Nebensatz angedeutet, als du dich für die Eintracht entschieden hast oder Eileen dich angerufen, mal gefragt hat, ob du vielleicht kommen möchtest, hast du gesagt, so die Perspektive Großfeld, die war dir auch ziemlich wichtig. Damals war das noch nicht so konkret absehbar. Du bist dann gekommen, ihr habt erstmal auf Kleinfeld gespielt. Warum war dir das so wichtig?
Weil das als Torhüter schöner ist. wenn man seine Mannschaft quasi nicht nur unterstützt, indem man Sachen hält, sondern indem man das taktisch, was man eigentlich weiß und kann, umsetzen kann und auch so ein bisschen mehr Platz hat, um sich auszuleben. Da habe ich mir gedacht, okay, da geht's wieder aufs Großfeld eigentlich. Das ist die Perspektive, die man wieder will. Da wird man auch wieder ein bisschen fitter.
Ihr seid dann aufgestiegen jetzt in die Landesliga und damit auch aufs Großfeld gewechselt. Das heißt, das ist dir schon, das macht dir schon mehr Spaß, wie vielen anderen offensichtlich in der Mannschaft auch, da auf Großfeld zu spielen.
Genau, das ist einfach Wahnsinn. Also man ist wieder nervös vor den Spielen. Man hat wieder dieses Kribbeln. Man will jetzt, man muss performen. Man hat den Willen, sich da auch wieder durchzusetzen, weil wir ja gesagt haben, okay, wir wollen jetzt nicht Meister werden in der Landesliga, wir wollen erstmal ankommen. Aber wir wollen natürlich auch nicht ständig verlieren. Wir wollen zeigen, dass wir da sind und das auch als Mannschaftsleistung auf den Platz bringen. Und da gehört jeder Baustein dazu. Und ich kann mich jetzt wieder mehr einbringen.
Was hat sich so für dich geändert, außer dass das Tor größer ist, außer dass du jetzt einen Strafraum, sag mal, zu verwalten hast, dass du keinen 9 Meter drauf kriegst, sondern 11 Meter im Zweifelsfall. Was musstest du jetzt wieder neu machen oder anders machen als in der letzten Saison, wo ihr auf Kleinfeld gespielt habt?
Ich habe, glaube ich, am Anfang angefangen erstmal mit Stellungsspiel. Da bindet man sich wieder an dieses große Tor gewöhnt. Das ist natürlich anders. Machst du einen Schritt zur Seite, bist schon fast am Pfosten oder machst du 3, 4? Die Weite, die man springen muss. Ich hatte letzte Saison, glaube ich, sogar ein paar, ich nenne es mal Kunstsprünge drin, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich muss jetzt auch nicht abspringen, um den Ball zu kriegen, aber ich war quasi schon fast aus meinem Strafraum raus mit meinem Hechtsprung.
Also so just for show gesprungen, so ein bisschen.
Um dir das, oder? Ich dachte, da geht rein tatsächlich und habe mich dann ordentlich abgedrückt und habe dann aber im Flug gemerkt, dass es eigentlich viel zu weit ist und habe dann meine Hände entweder wieder weggenommen oder habe ihn einfach gefangen und bin gelandet, aber es war einfach zu viel. Es sah mehr kunstmäßig aus, obwohl es nicht gewählt war.
Einfach aus der Lust am Torwartspiel.
Genau. Okay. Einfach aus dieser Lust raus, mal hechten zu wollen. Und
Meinert.
Ja, Maria Meinert hat mich dann als Innenverteidigerin nur angelächelt und hat gesagt, okay, das sah gut aus. Hätte es auch lassen können. Und das musste ich mir erstmal wieder angewöhnen. Wie weit musst du springen? Wo musst du dich hinstellen? Wie weit raus kannst du kommen, ohne dass sie dir ständig alles über den Kopf schießen? Und sowas habe ich am Anfang gemacht. Und das war für mich sehr, sehr schwierig, weil ich ja hier auf dem Trainingsfeld keinen Strafraum habe, der gezeichnet ist, wenn du am Rand einzeln Torwarttraining machst, sondern du musst dich wirklich immer wieder umdrehen und gucken, wo stehst du jetzt? Welchen Winkel hast du? Das war, glaube ich, so das Erste und das Wichtigste am Anfang. Und natürlich die Wege, die man jetzt macht, die sind anders. Man muss es ein bisschen anders einschätzen. Läuft man jetzt raus oder ist der Stürmer vielleicht doch ein bisschen schneller, weil der Weg länger ist?
Ist das schwierig, diese Umstellung? Oder kommen dann so die alten Gewohnheiten wieder, weil du halt früher auch schon mal auf Großfeld gespielt hast?
Ich glaube, die alten Gewohnheiten kommen mir sehr zugute, weil ich damals sehr gut taktisch auch ausgebildet wurde. Wir haben sehr viele Taktikeinheiten gemacht. Und das hilft mir schon sehr. Deswegen kann ich auch meine Abwehr sehr gut schieben. Und wenn ich weiß, wo die Abwehr steht, kann ich mir dann auch sagen, ich weiß, wo ich stehe. Ich habe ja jetzt auch Linien, da kann ich mich orientieren. Und das alles hilft. Und deswegen war das an sich nicht so schwer. Man muss es nur einmal machen, bevor es dann wirklich wieder zum Spiel geht.
Musst du jetzt mehr mit deinen Vorderfrauen kommunizieren als auf Kleinfeld?
Würde ich schon sagen. Das Spiel ist zwar nicht mehr ganz so schnell, weil es nicht mehr so eng und komplett im Spielfeld ist, aber dafür ist die Abstimmung jetzt auch vor allem durch Abseits zum Beispiel ganz deutlich wichtiger. Und wir haben ja jetzt auch viele neue Spielerinnen, mussten uns ja auch erstmal finden, was wir ja auch sehr gut gemacht haben, muss ich sagen. Sehr schnell vor allem ging das in der Vorbereitung. Und durch diese neuen Bekanntschaften, nenne ich es einfach mal, ist es natürlich notwendig, dass man noch mehr miteinander spricht. Mhm. Und die Erfahrung vom Großfeld hat auch nicht jeder mitgebracht. Wir hatten ja auch viele, die nur auf Kleinfeld unterwegs waren. Und auch die schaffen das mit einer guten Kommunikation sehr, sehr gut, sich da einzugliedern.
Zum 20-jährigen Jubiläum des Frauenfußballs, der jetzt so dieses Jahr gefeiert wurde, habe ich ja eine kleine Podcast-Serie gemacht über die 20 Jahre. Und es gab ja schon mal den Sprung von Kleinfeld auf Großfeld. Und Alexander Schröder, der damals Trainer war, hat da mal in dem Podcast auch die Unterschiede erklärt, dass das eine totale Umstellung ist. Und dass er auch erst mit Libero gespielt hat, was heute gar nicht mehr gespielt wird. Normalerweise heute Viererkette, Dreierkette, irgendwie was. Aber einfach, um da hinten nochmal so eine Absicherung zu haben, um so langsam die Frauen dran zu gewöhnen, dass sich jetzt alles verändert. Der Raum ist ein ganz anderer, das Spielfeld ist größer, das Tor ist größer, es gibt einen Strafraum, es gibt Abseits, ist so vieles anders. Das ist schon ein enormer Unterschied. Ich glaube, das unterschätzt man manchmal. Vor allen Dingen, wenn man vorher noch nie Großfeld gespielt hat und jetzt direkt von Kleinfeld auf Großfeld wechselt.
Ich denke, wenn man keine Erfahrung auf dem Großfeld hat, ist das eine große Umstellung. Und deswegen haben alle, die das jetzt so gut gemeistert haben, in der kurzen Zeit auch meinen vollsten Respekt, dass das so gut läuft. Weil egal in welcher Konstellation, und auch wenn jetzt Leute fehlen, zum Beispiel durch Verletzung, haben wir jetzt nicht so eine große Lücke drin, dass man sagt, oh Gott, wir gehen jetzt unter. Es funktioniert alles immer irgendwie. Das ist einfach Wahnsinn, dass das so schnell klappt. Das freut mich auch immer richtig, wenn ich das sehe.
Ich finde auch, ihr seid sehr, sehr schnell in der Landesliga angekommen. Das muss man sagen. Also ihr habt schon sehr gute Testspielergebnisse gehabt, auch Testspielauftritte. Das ist ja nicht nur das Ergebnis entscheidend. Ihr habt gleich das erste Spiel gegen Ludwigsfelde 9-0 oder 9-1 gewonnen.
Sehr hoch.
Sehr hoch auf jeden Fall. Dann gab's zwei Niederlagen. Brieselang war 0-7.
Genau, das war ja schon Punktspiel gegen Brieselang. Das war sehr deutlich, ja, nur 7.
Und jetzt, wir treffen uns jetzt an einem Dienstag, dem 1. Oktober, und am Sonntag habt ihr 2-0 im Langfelde-Marlow gewonnen, die ihr schon im Pokal geschlagen habt. 2-1. Ihr seid sehr schnell eben auf dem Großfeld und in der Landesliga angekommen, das kann man schon sagen.
Profitieren durch die Erfahrung von auch neuen Spielern zum Beispiel, die vom Großfeld kamen, und von einer guten Kapitänsleistung, von guten Trainern, die außen stehen und wirklich sehr geduldig und sehr positiv auch von der Seite helfen. Wir haben jetzt keinen Choleriker, der an der Seite steht, Gott sei Dank. Was ich immer finde, bei Frauen ist das ein bisschen kontraproduktiv. Da muss man ein bisschen Samthandschuhe anhaben.
Ich glaube, auch bei Männern kann das manchmal kontraproduktiv sein, davon mal abgesehen.
Genau, aber bei Männern, die nehmen das untereinander immer ein bisschen an. Das ist meine Erfahrung. Genau, und dadurch läuft das alles sehr rund.
Trainerin ist Lotte Maywald. Eine sehr, sehr gute Entscheidung, wie ich finde. Ist es für dich ein Vorteil, dass sie früher Torhüterin war, oder eher ein Nachteil? Sieht die dich besonders kritisch, oder?
Ich glaube nicht, dass sie mich besonders kritisch sieht. Ich glaube auch nicht, dass ich einen großen Vorteil habe. Aber diese Einschätzung nach dem Spiel, wenn man dann einen Schulterklopfer kriegt und sagt, hey, das hast du heute gut gemacht, dann weiß ich, dass sie das auch aus ihrer Torwartperspektive sieht, was nochmal eine andere Wirkung hat. Mhm. Wobei ich sagen muss, unser vorheriger Trainer war ja auch früher mal Torhüter.
Marco Delfler.
Genau. Mhm. So dass das, für mich spielt das keine Rolle. Ich freue mich immer, wenn ich meine Rolle erfülle. Und wenn es Lob gibt, dann ist das schön. Aber ich glaube nicht, dass ich einen Vor- und Nachteil habe. Außer im Training, wenn ich dann sage, ich hätte gern noch 5 Minuten Erwärmung, dann kriege ich die Zeit dann meistens auch. Weil Lotte ganz genau weiß, die braucht man schon, um ordentlich abspringen zu können. Vor allem bei dem großen Tor ist das wichtig. Manchmal geht man so in Torschussübungen recht überstürzt rein. Ja, zieh mal Handschuhe an, los geht's. Dafür bin ich, glaube ich, ein bisschen zu alt mittlerweile.
Ist zu gefährlich, einfach um sich zu verletzen.
Ja, genau. Und auch für den Nacken, wenn wir gerade auf dem Kunstrasen sind, ist das dann alles nicht so angenehm, wenn die Schultern nicht richtig warm sind. Ich glaube, das ist mein Vorteil, den ich da habe, dass ich sagen kann, ich hätte gerne noch 5 Minuten. Gib mir die mal kurz.
Ihr habt gegen Brieselang, das hatte ich auch gesehen, 0-7 verloren. Das war mal nach langer, langer Zeit, glaube ich, für dich auch mal wieder eine eher deftige Niederlage. Wie gehst du mit sowas um?
Ich versuche, mir die positiven Sachen rauszusuchen, damit ich die gleich im Kopf behalte, weil man ja eher dazu neigt, die negativen Sachen so lange auseinanderzunehmen, bis man sich ein bisschen selber runterzieht. Mhm. Ich versuche viel mit meinen Mitkollegen zu reden, mit den Trainern ein bisschen auszuwerten, das gleich ins nächste Training einzubauen, es dann einfach das nächste Mal besser zu machen.
Gibt es da so eine Sache, so ein Beispiel, wo du sagst, ja, das war so gegen Brieselang, ist so schlecht gelaufen, dann müssen wir oder muss ich gucken, dass das so in Zukunft anders ist, war das dann so ein bisschen so ein Lehrstück dann auch zu Beginn eurer Landesliga-Zeit?
Ein Lehrstück ist es also so oder so immer irgendwie, wenn man vor allem so hoch verliert. Ich habe mir daraus gezogen, dass man bei Seitenverlagerungen zum Beispiel durch Flanken von außen, dass man mehr dirigieren muss, was hinter einem passiert, dass man vielleicht auch die Außenspieler mehr unterstützt. Und dass ich mehr Flanken abfangen übe. Dadurch, dass ich ja eigentlich Brille trage, ist das für mich bei gewissen Lichtverhältnissen immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, wo der Ball ist. Dann arbeite ich jetzt explizit.
Inwiefern ist das schwierig?
Ich kann Entfernung nicht gut einschätzen, wenn der Ball oben ist.
Ja.
Das ist für mich quasi immer so eine Schätzaufgabe.
Ehrlich? Und du trägst auch keine Linse oder so während des Spiels, sondern einfach keine Brille und fertig aus, ja?
Keine Brille. Die Linsen würde ich rausheulen. Und das ist nicht so vorteilhaft im Spiel. Und deswegen mache ich das alles komplett ohne.
Wieso rausheulen?
Wenn ich mir die einsetze, fangen meine Augen so an zu tränen, dass es einfach nicht mehr aufhört. Kann ich mir im Spiel leider nicht leisten. Und deswegen ist das immer so ein... Also, wenn die Lichtverhältnisse gut sind, geht's. Aber wenn irgendwo eine Unterbrechung drin ist, weil die Sonne stört oder Flutlicht oder so, dann ist schon Probleme manchmal.
Das ist ein echtes Manko für eine Torhüterin eigentlich.
Ist es. Und beim Training im Winter, abends, wenn es richtig dunkel ist,
mit Flutlicht,
bin ich manchmal auch sehr frustriert, gebe ich zu. Weil man dann oft mal unten drunter durchspringt oder weil man nicht richtig rankommt oder man abspringt, obwohl man hätte 3 Schritte laufen können oder so. Es ist halt ein bisschen ärgerlich, aber ist eine Übungssache.
Wenn du nach so 0-7, ich möchte will nicht drauf rumreiten, aber dauert der Frust länger an bei dir oder ist das so, wenn du dann wieder zu Hause bist, dass du jetzt, okay, jetzt abhaken, weiter oder schleppst du das noch durchs halbe Wochenende mit, dass du verloren?
Nee, nicht mehr. Also als ich jünger war, hat mich das lange noch beschäftigt immer. Vor allem, weil man als Tor, der ja immer die letzte Instanz ist und noch was ausholen kann. Aber mittlerweile denke ich immer, dass man bei so vielen Leuten auf dem Feld nicht alleine dafür verantwortlich sein kann, dass das 0-7 ist. Und das macht auch keiner meiner Teamkollegen mehr sagen, hey, pass auf, sorry, du hast das total versaut. Das macht keiner. Aber so fühlt man sich manchmal, so die ersten 30 Minuten danach. Vor allem, wenn man dann im Spiel noch so gefoult wird, dass man das Gefühl hat, man kann nicht mehr richtig springen. Das war so die letzten 30 Minuten leider so. Das ärgert mich dann mehr. So bei einem 4-0 war das, glaube ich, oder so. Dann nochmal den Torhüter umzugrätschen, fand ich jetzt nicht so sinnvoll. Mhm. Einfach aus sportlicher Perspektive und dass wir halt auch einen Job haben und das nur ein Hobby ist eigentlich. Genau, sowas ärgert mich dann. Aber der Rest ist, glaube ich, dann am Abend wieder vergessen.
Abhaken.
Genau.
Und abwischen. Nächstes Spiel.
Ja, nur noch mal auswerten mit den Trainern über, manchmal mache ich das mit WhatsApp, mit Lotte zum Beispiel.
Ja.
Das wäre da noch mal kurz, hey, so und so, wie denkst du darüber? Hätte man da einfach, um es halt besser machen zu können, aber nicht, um sich jetzt selber runterzuziehen.
Was ist drin diese Saison bei euch? Also wo wollt ihr so am Ende in der Tabelle landen oder was habt ihr euch für ein Ziel gesetzt?
Bei der Zielsetzungsstunde war ich selber nicht da. Also was so konkret, ich habe Dinge gelesen und ich weiß, was so die allgemeinen Ziele sind, aber ich glaube, wir haben keinen Platz festgelegt. So ein gutes Mittelfeld ist mein Ziel. Ich kann aber jetzt nicht für die komplette Mannschaft sprechen. Ich denke aber, dass keiner im hinteren Drittel sein möchte.
Ist gutes Mittelfeld in der Landesliga schöner als Double in der im Kreis?
In der ersten Saison kann man sich vielleicht emotional in die Richtung bewegen, aber ich glaube, wenn man so 2 Pokale in der Hand hat, ist das schon schöner.
Ist schon toll, ne?
Ja.
Also dann auch so nachher die Party da in Halbe war das, durfte auch dabei sein beim Griechen, das war schon irgendwie so eine richtig schöne Feier und schönes Fest und man hat so gemerkt, dass ihr, glaube ich, so ein gutes Team seid, unabhängig auch von sportlichen Ergebnissen, so dass das so stimmt und passt, schon irgendwie eine tolle Saison gewesen, die mit einem tollen Abschluss in Halbe gefunden hat, das muss man echt sagen.
Ja, es war sehr, sehr schön beim Griechen, es hat auch sehr gut geschmeckt, muss man sagen.
Davon mal abgesehen,
ich glaube,
ja.
Dass wir da so ein, nicht nur Freude, sondern auch so ein bisschen Erleichterung dann gefühlt haben. Wir haben jetzt schon viel Druck gemacht. Ich glaube schon, dass da Druck war, auch bei einzelnen Leuten, dass die sich selber da so ein bisschen, naja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber man hat gemerkt, der Druck ist abgefallen. Auch bei mir selber. Also ich wollte wenig Gegentore bekommen. Und das haben wir ja geschafft. Schlussendlich waren jetzt nicht viele. Und ich wollte eine klassische Saison spielen, wo man sagt, okay, wir haben das jetzt so leistungsmäßig durchgezogen, dass es jetzt keine Spitze nach unten gab. Auch das haben wir geschafft. Und danach war man so ein bisschen erleichtert. Dann kam die Freude und ja, war schön.
Bist du sehr ehrgeizig?
Schon, sportlich schon, ja. Wenn ich was in die Hand nehme, wenn ich irgendeinen Sport mache, dann möchte ich dann auch gut abschneiden dabei, ja.
Welche weitergehenden Ziele jetzt unabhängig davon, dass du mit der Eintracht so im Mittelfeld gut absteigen willst in der Landesliga, welche weitergehenden sportlichen Ziele hast du sonst noch?
Ich würde gerne für mich leistungsmäßig wieder in die Richtung kommen, dass ich sage, ich bin ein solider Torhüter und wenn ich jetzt wieder jünger wäre, könnte ich wieder Richtung höherklassig gehen. So möchte ich mich wieder fühlen. Ob das dann ausreicht oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich möchte mich wieder wirklich fit und solide fühlen in meinem Feeling da hinten im Tor. Das ist mein Ziel.
Und zurzeit ist es noch nicht so?
Noch nicht ganz. Ich glaube, ich muss mir da noch ein bisschen mehr Sicherheit holen. Aber das kommt mit der Zeit.
Du bist auf einem guten Weg.
Ich denke.
Wie alt bist du jetzt?
Ich bin 28 Jahre alt.
Gibt es so ein Level, wo du sagst, mit 30 höre ich auf oder mit 35?
Ich habe mir da kein Alter gesetzt. Ich glaube, das sagt mir der Körper dann spätestens, wenn dann Schluss ist.
Wenn Feierabend ist.
Bei Brüdern ist es ja meistens der Rücken oder die Schulter. Schauen wir mal, wie lange das noch geht.
Schon erste Schmerzen?
Hin und wieder mal im Nacken, ja. Ja, aber das hat auch ein bisschen was mit der Pflege zu tun, glaube ich.
Dass du früher in der Pflege gearbeitet
genau,
hast und dadurch
also so
dann...
Genau, also die Mischung aus allem, was nicht gut für den Rücken ist, ja.
Wo man alle Regeln, dass das in die Knie gehen beim Aufheben und alle vergisst.
Das habe ich immer versucht tatsächlich. Also ich habe sehr rückengerecht gearbeitet, alleine schon wegen der Azubis, die immer bei mir standen, dass sie das auch machen. Aber in einer Notfallsituation, wenn man dann einen 130 Kilo Patienten in einem Bett über eine Schwelle hebt, weil er reanimationspflichtig wird, denkt man da nicht drüber nach. Da hebt man sich dann doch mal was aus.
Hattest du oder hast du ein Vorbild als Torhüterin?
Damals war es Robert Enke. Den fand ich toll in der Zeit lang. Olli Kahn, als ich klein war, natürlich. Als damaliger Bayern-Fan. Den fand ich immer sehr präsent. Also ich fand ihn etwas übertrieben, aber sehr präsent. Und seine Präsenz hat viel Positives mit sich gebracht für die Mannschaft. Und Ter Stegen finde ich gut. Auch wenn mich viele dafür nicht mögen, auch deutlich besser als Manuel Neuer. Aber das ist meine Einschätzung dazu. Umso schlimmer, dass er sich jetzt schon wieder verletzt hat.
Kann das sein, dass du bei den Torhütern, die deine Vorbilder sind, von dem ganz wilden Kahn, dann eher zu den ruhigeren gewechselt bist? Also Enke war ja eigentlich ein sehr ruhiger, sachlicher Torhüter, ein sehr, sehr guter Torhüter. Ter Stegen ist auch ein eher, ich finde auch ein eher ruhiger Torhüter. Ich glaube, viele Torhüter sind heute auch Neuer, ist jetzt auch kein Ausrastertyp. So, aber so, dass du da die Tendenz dahin ging, eher zu den ruhigen, sachlichen Torhüter?
Ich glaube, das liegt daran, dass Olli Kahn damals auch sehr präsent war in den Medien. Da war ich glaube, vierte Klasse oder so. Da war ich so Fan von Philipp Lahm, dann kam es so Richtung Bayern München. Philipp Lahm war immer mein Lieblingsspieler. Und dann habe ich mir Spiele von Bayern München irgendwann angeguckt und da war Olli Kahn natürlich im Tor und dann hat man halt gesehen, was der auch gehalten hat. Also der hat ja nicht nur rumgebrüllt, der hat unglaublich schöne Paraden da drin gehabt und so hat das dann angefangen und irgendwann guckt man dann internationale Sachen, WM, EM. 2006 war die WM ja vor meiner Tür, mein Vati wohnt genau vorm Stadion, wir haben vom Balkon aufs Stadion geguckt, da sind die Fans immer vorne vorbeigelaufen, hast den Fernseher angemacht fürs Bild, das Fenster auf für den Ton. Das war immer sehr, sehr spannend für mich als Kind und ich glaube, dadurch kommt man so von einem ins andere und irgendwann kann man dann differenzieren, was nimmt man sich damit raus, was findet man wirklich gut. Und ich finde auch, die Torhüter werden ruhiger.
Guckst du eigentlich auch Frauenfußball?
Bin tatsächlich gar kein Fußballgucker mehr richtig.
Echt?
Also ich gucke nur noch große Turniere, weil andere Leute mich mitnehmen zum Gucken. Aber so richtig schön Fußball finde ich spielen, also wo man wirklich außergewöhnliche Sachen sieht, spielen nicht mehr viele. Also so ein Ribéry bei Bayern hat immer mal so noch so ein Schnicker mit reingebracht, das fand ich toll. Oder ein Ronaldinho, dem hat man gerne zugeguckt. Sowas fand ich immer wichtig, wenn man was guckt, dass sie nicht immer nur links und rechts spielen, wenn man eine Flanke machen und draufschießen, sondern dass man wirklich auch mal was Individuelles gesehen hat. Das fehlt mir jetzt ein bisschen. Das ist alles so ein bisschen Einheitsbrei. Und dann habe ich irgendwann aufgehört zu gucken und habe mich dann nur mit den Massen bei den großen Turnieren mitziehen lassen.
Aber so ein Musiala und so ein Wirtz, die sind ja, die liefern ja individuelle Klasse. Das ist ja auch eine große Freude, denen zuzusehen.
Genau, über den Musiala gibt's ja jetzt auch noch nicht so lange.
Das stimmt.
Deswegen, es fängt jetzt wieder an, aber ich habe auch nicht so viel Zeit, Fußball anzuschauen. Wenn ich nämlich nicht Fußball spiele, Mittwochs und Freitags, dann mache ich Montag, Dienstag und Donnerstag Beachvolleyball im Sommer. Da gucke ich jetzt gar keinen Fußball. Da bin ich eigentlich immer nur draußen. Ich glaube, bei Marco Defler haben wir einmal zusammen Fußball geguckt. Zu solchen Gemeinschaftsveranstaltungen gehe ich dann auch mit. Da sage ich jetzt nicht, oh nein, wir gucken Fußball, da möchte ich nicht zuschauen, sondern da setze ich mich dann auch mit dazu. Aber das hat so ein Gemeinschaftsgefühl, das jetzt nicht, ich setze mich abends 20:15 vor den Fernseher und muss da jetzt Fußball schauen.
Also dieses Public Viewing erlebt, das ist so eigentlich dein Ding, mit anderen Leuten Fußball gucken,
genau.
Und auch dann mal über andere Dinge quatschen und den Fernseher quasi nebenher laufen lassen sozusagen. Das ist so dein Ding, nicht jetzt konzentriert Fußball gucken und schauen, was die Torhüterinnen da so machen.
Genau, das habe ich damals gemacht, um mir halt Sachen abzuschauen. Aber dadurch, dass wir dann auch so viel Taktik hatten, musste ich das dann irgendwann auch nicht mehr. Dann ist das einfach abgeflogen.
Interessierst du dich denn generell für Frauenfußball? Also wenn jetzt Frauen-WM oder Frauen-EM ist, schaust du da denn auch hin oder mehr so große Turniere der Männer?
Ich schaue mir auch Frauenfußball an. Ich finde das anders interessant. Bei den Männern ist alles ein bisschen schneller, bei den Frauen ist alles ein bisschen taktischer. Und das finde ich als Gegensatz sehr interessant, dass man da den Unterschied sieht. Zum Beispiel die Felicitas Rauch, die jetzt gerade in der Nationalmannschaft spielt, die war damals, als sie noch bei Potsdam in der Jugend gespielt hat, hatten wir öfter gegeneinander gespielt zum Beispiel. Also es ist jetzt nicht so, dass mir die Leute auch unbekannt sind.
Du bist nicht mehr als Pflegekraft tätig in dem pflegerischen Bereich, sondern arbeitest jetzt in der IT-Branche. Wie kam es zu dem Wechsel? Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Welten.
Die Pflege ist sehr straff für Körper und Geist, würde ich mal so sagen. Es ist sehr, sehr anstrengend, obwohl es ein wundervoller Beruf ist. Er gibt sehr viel, er zieht aber auch sehr, sehr viel Kraft. Und Corona war so ein bisschen der Endgegner, würde ich sagen. Die ganzen Verhältnisse, die man da hatte, das Personal, was nicht da war, weil sie positiv waren, es wurde immer weniger. Man stand alleine da mit 33 Patienten in der Nacht und wusste gar nicht, was man zuerst machen sollte. Das schlaucht alles. Und irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden, was Neues machen zu wollen. Habe dann gedacht, okay, dann mache ich Praxisanleiter. Habe auch gesagt, okay, wenn ich jetzt nach Brandenburg ziehe, dann mache ich die dann dort, die Ausbildung, und lass mir das dann auch da so ein bisschen zusagen. Die habe ich leider nicht bekommen, die Weiterbildung. Da hätte man nämlich an eine Schule gehen können und wäre so ein bisschen aus dem Schichtbetrieb raus gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt ist es soweit, jetzt reicht's. Und habe mir dann mit meiner Freundin zusammen überlegt, was man so machen könnte. Und sie hat gesagt, pass auf, in der IT, das wäre was für dich. Ich merke, dass du geistig so fit in diesen Bereich passt und das so alles durchdenken könntest, wenn du das möchtest. Guck dir doch mal die und die Plattform an. Bilde dich doch einfach mal weiter und schau, ob es was für dich ist. Da kann man Praxisaufgaben machen und halt Dinge auch umsetzen, so wie das im Job auch wäre. Und das habe ich ausprobiert und dann habe ich gesagt, okay, ich bewerbe mich jetzt mal für was völlig anderes. Und das hat funktioniert bei einem kleinen Startup. Und seitdem mache ich das.
War es der richtige Schritt?
Das war der richtige Schritt. Man hat sehr, sehr viel Freizeit. Plötzlich. Man hat zwar keine 5 Tage mehr frei im Stück, wenn man 14 Tage durchgearbeitet hat. Aber man hat Regelmäßigkeiten. Man kann sich die Zeit einteilen. Man muss nicht mehr einspringen. Das gibt einem schon sehr, sehr viel Freiheiten.
Ist das auch gut für deine Fußballlaufbahn, dass du jetzt einen anderen Job hast? Keine Schichtdienste mehr, keine.
Auf jeden Fall. Also in Wildau habe ich, glaube ich, die Hälfte der Trainingseinheiten verpasst aufgrund der Schichtdienste und bestimmt auch, ja, 30% der Spiele.
Das heißt, das kommt dann auch der Eintracht zugute.
Ja, die Eintracht darf sich freuen.
Sehr schön. Das tun wir auch. Garantiert. Du wanderst gerne.
Ja.
Wo wanderst du?
Oh, das ist unterschiedlich. Eigentlich alles, wo viel Natur ist, da kann ich durchlaufen. Solange ich mich nicht irgendwo verirre und in Höhengebieten bin, geht das eigentlich nicht.
Also eher Flachland?
Nee, also es war auch in den Alpen unter anderem, aber dann eher weiter unten, nicht so weit oben. Ich habe so ein leichtes Höhenproblem. Ansonsten im Wald, im Gebirge, am Meer, egal wo.
Und dann richtig viele Kilometer am Tag oder verlängerter Spaziergang?
Nee, so im Schnitt so 20 bis 25 Kilometer, würde ich sagen, pro Tag. Und dann über eine Woche. Meistens mache ich das mit meiner Freundin. Wir fahren zum Beispiel. Wir waren einmal unten in Garmisch-Partenkirchen. Da ist es sehr schön. Und da kann man sehr viel und sehr gut wandern in Bayern. Und da sind wir einfach durch den Pappnachtschwamm gewandert und dann über die Alpen da so ein Stück, also die flachen Bereiche da und dann um die Seen dort. Und irgendwann, als wir gesagt haben, gut, dann laufen wir wieder zurück, sind wir wieder zurückgelaufen. Und dann machen wir unsere Routen so ein bisschen selber. Das ist immer ganz schön. Oder in Thüringen, im Harz oder wo auch immer.
Welches Brettspiel kannst du mir empfehlen? Du magst gerne Brettspiele.
Ich mag gerne Brettspiele. Für wie viele Personen denn?
Da machen wir mal zu viert.
Zu viert. Okay, es gibt eins, das heißt, ich glaube einfach auf Deutsch, die Farm. Wir spielen sehr viel auf Englisch, weil wir sehr viele englische Freunde haben. Das ist ein Spiel, da hast du wie eine Art kleines viereckiges Pappbrett, wo so eine Farm drauf abgebildet ist mit verschiedenen Vierecken. Und dann hast du Karten, die du in der Hand hast. Und da steht drauf, was du für Aufgaben erfüllen musst. Zum Beispiel, du musst auf deinem Brett 3 Kühe haben oder 5 Schweine oder die Tiere in der Reihenfolge. Das klingt jetzt total banal, aber wenn man das spielt, ist das total lustig, wenn man sich ja die Tiere aus der Mitte wegnimmt. Und dann kämpft man so ein bisschen um seine Farmtiere und versucht dann Punkte zu machen, indem man die Tiere richtig anordnen genug hat. Und das ist so ein bisschen, hat ein Mensch ärgerlich nicht Weib, weil man sich halt nicht rausschmeißt, aber man nimmt sich halt die Tiere weg, so. Und dann musst du da halt so. Und das ist zu viert total lustig, das kann man auch nur zu viert spielen. Hätte ich nie gedacht, das habe ich auf der Spielemesse in Essen, haben wir das ausprobiert, also die Autoren der Spiele auch da, und haben uns einfach mal an den Tisch gesetzt und da hat die uns das erklärt, die das da geschrieben hat, und es war so witzig einfach, weil wir uns da richtig fertig gemacht haben. Bei
wie Spielemesse, fährst du dann dahin zur Spielemesse und ja. Oder guckt ihr euch dann da so ein bisschen an, was gibt es Neues auf dem Markt, was könnte interessant für uns sein und so?
Das kannst du gar, also vorher kannst du das gar nicht überblicken. Die Spielemesse in Essen ist die größte in der ganzen Welt. Und da kommen die ganzen Händler auch hin und kaufen vorab Spiele, die manchmal auch erst ein Jahr später erscheinen im Markt. Das ist super cool, weil du ja auch die Autoren da hast, die ja ihre Spiele vermarkten. Das heißt, du musst weder Anleitungen lesen, du hast immer jemanden da, der das Spiel wirklich kennt, mit den echten Regeln, keine ausgedachten Regeln. Und dann kannst du das da durchspielen und dann gibt's immer ein bisschen ermäßigte Preise. Das ist auch ganz cool. Und Wühltische manchmal und so. Und da fahren wir mit Freunden aus Wuppertal hin, machen dort so, was weiß ich, 3-4 Übernachtungen und so. Und den einen Tag nehmen wir uns nur Zeit, um durch diese 8-9 Hallen durchzulaufen, um uns Spiele anzugucken.
Ist ja verrückt. Habt ihr auch so eine ganze Wand mit Spielen zu Hause? Also noch andere eine Bücherwand haben, habt ihr eine Spielewand oder?
Nee, noch ist es keine Wand. Wir haben viele Spiele. Wir haben eine ganze.
Wie viele so ungefähr?
Oh, es sind bestimmt 50, 60 Stück. Ich habe die letzten sortiert. Wir sind jetzt erst in ein Haus gezogen. Wir mussten erstmal einen Platz für die Spiele finden. Und da haben wir eine ganze, die Vitrine ist 2 Meter hoch und hat 4 Fächer und die sind rappelvoll mit Spielen. Wir haben jetzt schon aussortiert, so Spiele, die man nicht mehr oft spielt oder die schon nicht mehr gut aussehen oder wo Sachen fehlen. Haben wir schon aussortiert beim Umzug, aber ja.
Was ist dein Lieblingsspiel?
Ah, schwierig. Ich spiele in einer großen Gruppe oder mit der Mannschaft zum Beispiel sehr gerne Werwolf. Weiß nicht, ob du das kennst.
Nee. Ich bin ganz schlecht. Also ich kenne, Mensch, ärgere dich nicht, logischerweise, immer noch faszinierend, wie ich finde. Uno, also dieses Kartenspiel, dann Skat und Doppelkopf und so, aber so in anderen Spielen habe ich früher mehr gemacht, irgendwie letzten Jahre weniger. Aber kann sich ja mal wieder ändern.
Also für eine große Gruppe, zum Beispiel eine Mannschaft, wenn du mit einer Mannschaft wegfährst, kannst du Werwölfe mitnehmen. Werwölfe ist ein Spiel, da bekommt jeder eine Karte mit einer Rolle. Meistens sind es Dorfbewohner, dann gibt's noch Dorfbewohner mit Fähigkeiten und dann gibt's 3, je nachdem wie viele Leute du hast, 3, 4 Werwölfe, dann gibt's einen Erzähler. Und der erzählt eigentlich immer die gleiche Geschichte. Alle machen die Augen zu, das Dorf schläft, dann wachen die ganzen einzelnen Rollen mit den Fähigkeiten auf und machen das, was sie können. Die einen können zum Beispiel eine Rolle aufdecken und sich die angucken, weil keiner kennt die Rollen der anderen, das ist auch noch wichtig zu wissen. So, dann wachen die Werwölfe auf, die suchen sich ein Opfer aus, so. Dann wachen irgendwann alle, wenn alle Rollen durch sind, wachen alle wieder auf, machen die Augen wieder auf und dann ist einer gestorben. Der wurde gefressen von den Werwölfen. Und dann muss das ganze Dorf, alle denken ja, es sind alles Dorfbewohner. Man weiß, es gibt 3 Werwölfe und dann diskutieren alle und zum Schluss, das klingt immer so grausam, müssen sie einen hängen, jede Runde.
Eieie.
In der Hoffnung, dass es ein Werwolf ist. Anhand der Indizien, der Geräusche, die sie gehört haben, vielleicht die Auffälligkeiten von den Leuten, wie sie reden. Und dann versucht man halt, die ganzen Werwölfe quasi auszumerzen. Und dann gewinnt das Dorf. Wenn aber die Werwölfe es schaffen, dass die Dorfbewohner sich quasi selber ausmerzen über die Runden und sie in der Nacht genug Leute fressen, gewinnen die Werwölfe. Das ist ein super lustiges Spiel, wenn man die Leute dann so ein bisschen kennenlernt. Wie bluffen die? Wie gucken die? Wann sagen sie die Wahrheit? Hat man den anderen vielleicht so ein bisschen hops genommen? Das ist schon lustig.
Und du findest in der Mannschaft auch genug Mitspielerinnen, die auch Spaß haben, dann solche Spiele dann mitzumachen, wenn ihr mal unterwegs seid oder?
Mit der Mannschaft habe ich es noch nicht gespielt. In Wildau haben wir das einmal gemacht, da waren die alle total skeptisch. Und dann haben wir 2 Runden gespielt und dann wollten sie gar nicht mehr aufhören.
Okay.
Also bisher habe ich das mit jeder Mannschaft sonst gespielt. Als wir letztens gefeiert hatten wegen unserer Double-Sieger-Sachen, sind wir an die Ostsee gefahren. Und da hat Lotte Maybald dann ein Spiel mitgebracht. Das war auch total lustig, aber ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt. Das haben wir da gespielt, da hatten wir nicht viel Zeit für andere Spiele, das waren nur 2 Nächte. Aber das kann ich empfehlen, also Werwölfe kann ich empfehlen für eine große Gruppe. Also eine sehr große Gruppe, so 10, 12 Leute sind immer gut. Damit man wirklich viele Rollen verteilen kann und es wirklich vielseitig ist. Und dann gibt's noch so Sachen wie Detective Club. Da hat jeder so 5 Karten auf der Hand mit verschiedenen bunten Bildern. Die sind ganz verrückt, die Bilder. Also da siehst du so viele Sachen drauf und dann gibt's Blöcke, da schreibst du drauf ein Wort, zum Beispiel Baum. Und ein Block bleibt leer. So, dann teilst du die Blöcke aus, bis auf der eine, der die Wörter geschrieben hat, der legt eine Karte hin mit einem Bild. Und im besten Fall entspricht das dem Wort Baum.
Ja.
Ne? Und hast dann, was weiß ich, 3 Bäume da drauf oder so. So als Hinweis für den, der das Wort nicht kennt. So, dann liegt jeder in Reihe rum. Wenn du Pech hast, bist du der Erste und weißt es nicht. Wenn du Glück hast, bist du der Letzte. Dann hast du ein paar Bilder da liegen, legt jeder sein Bild hin. Dann legt er sein zweites Bild hin, dann legen wieder alle Bilder. Und zum Schluss musst du verteidigen, warum du diese Bilder gelegt hast, weil du ja dann weißt, das Wort ist Baum. Dann musst du dich so ein bisschen rausreden. So, das ist auch ganz lustig. Das ist auch so für, naja, 4 bis 6 Leute kannst du das spielen. Ganz gut.
Wo bist du ehrgeiziger, auf dem Fußballplatz oder am Spieltisch?
Auf dem Fußballplatz.
Bist du beim Spieltisch? Kannst du gut verlieren da beim Spielen?
Ja.
Ja, das geht. Es gibt ja Leute, die sind, also Oliver Kahn, glaube ich, traue ich zu, dass er auch beim Mensch ärgerlich nicht ausrastet, wenn er verliert. Nee, weiß ich nicht, vielleicht tue ich ihm Unrecht.
Aber bei Brettspielen ist das kein Problem. Ich mag es nur nicht, wenn Leute sich nicht an die Regeln halten. Ich finde es immer gut, wenn man vorher die Regeln klärt und ganz alle wichtig. Spielen nach den Regeln und dann ist das für mich auch völlig fein. Wenn einer schummelt, dann bin ich nicht so.
Diese ganz alten Spiele, Mensch, ärgere dich nicht, wir haben schon drüber gesprochen, spielst du die auch nochmal? Oder ist das so ganz, nur diese ganz neuen oder neuesten Entwicklungen, neuesten Spiele?
Die Klassiker spiele ich auch gerne. Also Monopoly eher selten zum Beispiel, weil das einfach so langwierig ist. Habe ich als Kind super gerne gespielt.
Ich auch, ja.
Mensch, ärgere dich nicht zum Beispiel, haben wir festgestellt, dass Mensch, ärgere dich nicht auch im persischen Raum bekannt ist.
Ja.
Und das wird Mensch genannt dort. Wir haben Freunde, die kommen aus dem Iran und haben gesagt, lasst uns doch mal Uno spielen. Dann haben wir Uno gespielt und danach haben wir so gefragt, habt ihr denn noch andere Spiele? Weil so nach 2 Stunden wird es ja auch irgendwann langweilig, wenn man immer das Gleiche spielt. Und dann haben wir gesagt, na gut, zeigt mal, was ihr noch habt. Und er meinte so, ja, wir haben das Spiel Mensch da. Natürlich alles auf Englisch, ne? Nur das Wort Mensch war halt Deutsch. Aber die nennen es so. Und dann haben wir so gedacht, Mensch. Ich so, das ist bestimmt Mensch, ärgere dich nicht. Ich so, hol noch raus. Und er hatte wirklich ein Mensch, ärgere dich nicht uns hingestellt. Also das spielt man auch im Iran tatsächlich. Herrlich. Fand ich sehr witzig.
Ich glaube, ich guck mal, ob von den Spielen, die du jetzt so genannt hast, also jetzt nicht von Mensch, ärgere nicht, aber von den anderen, ob es da irgendwelche Erklärungen im Internet gibt. Und dann tue ich das mal jetzt, Achtung, in die Shownotes. Macht ihr regelmäßig Spieleabende? Oder nur so ganz spontan? Oder ihr ladet da mal Freunde ein und sagt, komm, jetzt machen wir mal einen schönen Spieleabend?
Wir laden öfter Freunde ein zu Spieleabenden. Wir haben ja jetzt ein Haus gebaut und dadurch ist das alles so ein bisschen so nach hinten gerückt. Aber jetzt, wo alles so halbwegs fertig ist, kommen öfter Leute. Wir haben auch extra einen großen Tisch geholt, wo 12 Leute dran sitzen.
So ein Spielzimmer, richtig? So ein Spielzimmer.
Nein, leider nicht. So viel Platz ist leider nicht. Aber wir haben einen sehr großen Esstisch, den kann man auf 4,5 Meter ausziehen.
Hey,
und da kann man sehr, sehr viele Leute ransetzen. Und wir haben 12 Stühle plus ein paar Klappstühle. Also können ganz viele Leute teilnehmen.
Da könnt ihr Mannschaft in Spieleabend machen.
Theoretisch.
Sehr schön.
Ja. Genau.
Liebe Celine, zu diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen entweder oder. Wir spielen weiter sozusagen. Möchte ich gerne auch mit dir machen. Geht auch relativ einfach los für eine Fußballerin. Links oder rechts Fuß?
Rechts.
Jetzt noch ein paar spezielle Torhüterinnen-Fragen. Elfmeterschützin fixieren oder nicht anschauen?
Kurz in die Augen schauen.
Hast du schon mal einen wichtigen Elfmeter gehalten?
11 Meter weniger, mehr 9 Meter in der Jugend.
Lieber linke oder lieber rechte Ecke?
Rechts.
Langer Abschlag oder kurzes Abspiel?
Aktuell langer Abschlag.
Laute Kommandos oder leise Hinweise?
Laute Kommandos.
Bist du richtig laut auf dem Platz?
Ich gebe mir Mühe.
Ist schwierig manchmal, ne?
Ja, irgendwann bin ich heiser.
Ball weg, Faust oder Ball festhalten?
Festhalten.
Hund oder Katze?
Das ist gemein. Ich habe 2 Katzen, aber ich liebe Hunde.
Nehmen wir beides, komm, sind wir nicht so pingelig. Pizza oder Pasta?
Pasta.
Ketchup oder Mayo?
Was genau? Zu Pommes Mayo.
Berge oder Strand?
Strand.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Früh aufstehen oder lange schlafen?
Früh aufstehen.
Geld ausgeben oder sparen?
Sparen.
Geld oder Ruhm?
Ruhm? Ich glaube, ich nehme Ruhm.
Messi oder Ronaldo?
Messi.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Aufzug oder Treppe?
Treppe.
Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Krimi oder Komödie?
Komödie.
Theater oder Kino?
Kino.
Dusche oder Badewanne?
Badewanne.
Jeans oder Jogginghose?
Jogginghose.
Stadt oder Land?
Stadt.
Wenn es Leipzig ist.
Wenn es Leipzig ist.
Unter Wasser atmen oder fliegen können?
Fliegen.
Vielen Dank, liebe Celine, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen über dich erzählt hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du bei uns gelandet bist. Und ich würde mich freuen, wenn du ganz, ganz lange bei uns bleibst und weiterhin viel Erfolg hast mit den Frauen in der Landesliga oder sonst wo und mit deinem erfrischenden Wesen die Eintracht weiter bereicherst.
Vielen Dank. Ich war sehr, sehr gerne hier.
Wunderbar. Vielen Dank.